willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
Herzlich willkommen zu Folge 58 des 96 Podcasts Vorwärts nach Weit. Mein Name ist Tobi und ich habe an meiner Seite den Tim. Hallo Tim.
Ja moin, grüß dich.
Das war ein schlimmes Spiel gestern, können wir das sagen?
Das können wir sagen. Und ich könnte mich jetzt schon wieder darüber aufregen, dass wir darüber sprechen müssen. Aber es nützt ja nichts, wir müssen darüber sprechen. Und einen kleinen Ausblick auf das Dresden-Spiel werfen. Darum begrüße ich in dieser Runde, die wir uns zusammengestellt haben, ganz, ganz lieb zum allerersten Mal dabei. Ein treuer Hörer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den lieben Johannes.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein treuer Hörer seit der ersten Folge und deswegen auch meinen herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Podcast bestehen. Und ich freue mich, bei euch Gast zu sein und mit euch über 96 in das Spiel gegen Sandhausen zu sprechen.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und wer dich nicht kennt, der findet dich auf Twitter unter dem Handle @joetoriusbig. Das ist natürlich auch ein interessantes Twitter-Handle. Das könntest du kurz erklären. Bist du ein Hip-Hop-Fan?
Nein, so gar nicht. Oha. Aber das kommt noch aus der Schulzeit, aus dem Abi-Jahrgang. Da hat mir irgendwann mal jemand den Spitznamen Joetorius verpasst. Und da habe ich dann gesagt, für alle meine Nicknames irgendwo versuche ich den mal zu nutzen.
Ich finde, es klingt interessant, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also schön, dass du da bist, Johannes. Wir haben ja schon oft auch ohne diesen Podcast über 96 gesprochen. Wir waren auch schon auf Demos zusammen. Also eigentlich wurde es Zeit, dass du mal in die Sendung kommst, wie ich finde. Aber jetzt genug der Lobhudelei. Natürlich haben wir auch, und alle guten Dinge sind drei. Clemens, das Rückspiel wurde jetzt dreimal verschoben, hätte ich fast gesagt. Das wurde nur zweimal verschoben. Der dritte Termin für unser Rückspiel. Und du bist zum vierten Mal bei uns. Und wir hoffen mal, dass es diesmal auch klappt mit dem Spiel. Also herzlich willkommen, Clemens. Du wirst uns hoffentlich ein bisschen was über Dynamo Dresden erzählen können. Aber das hast du in der letzten Sendung ja auch schon gemacht. Hallo, Clemens.
Hallo, erstmal liebe Grüße in die Runde.
Ja, danke. Das ist sehr nett von dir. Ja, du hast das Spiel gesehen. Es ist ja fast gerade abgepfiffen von Dynamo. Dynamo ist jetzt auch zurück aus der Corona-Pause. Du hast dein Spiel gesehen oder euer Spiel gesehen?
Ich habe es gesehen, ja. War das erste Spiel jetzt seit der Pause, was ich mir mal angeguckt habe. Also hatte mich ein bisschen freigemacht vom Fußball, aber das habe ich mir dann heute doch nicht nehmen lassen, nochmal reinzuschauen.
Das tut mir leid. Aber wir hatten ja Ähnliches. Wir hatten ähnliche Erfahrungen. Also auch wir sind jetzt nicht ganz so glücklich über unseren letzten Auftritt. Da sind wir schon genau beim Thema, das Spiel gegen Sandhausen. Ich will da gar nicht viel zu sagen. Tim, mach, ich will da nicht. Ich könnte nur schlechte Sachen sagen.
Ich mache das mal mit Johannes. Johannes, hast du das Spiel gesehen?
Ja, es war das erste Spiel, was ich gesehen habe von 96 und gleich bedient. Ne?
Ja, mach's. Wir können es eigentlich auch ganz kurz machen. Wir haben das Spiel gegen Sandhausen vollkommen verdient verloren. Wir haben das erste Spiel seit dem Restart gewonnen, das zweite Spiel unentschieden gespielt und das dritte nun dann letztendlich dann verloren. Vollkommen verdient. Alle Ergebnisse, wie sie da waren, waren irgendwo verdient. Und kann man dann vielleicht schon sagen, dass wir da einen negativen Trend begonnen haben? Oder, weil es ist ja klar, drei Punkte, ein Punkt, gar kein Punkt. Also die Formkurve geht schon ganz klar und steil nach unten. Wie schätzt du das ein?
Sehe ich genauso. Wenn man eine englische Woche mit absteigender Tendenz abschließt und dann auch noch gegen einen direkten Konkurrenten, ja, da können wir als Hannover 96 sicherlich überhaupt nicht mehr zufrieden sein. Und die letzten Spiele, da habe ich jetzt auch Respekt vor. Und wir werden sehen.
Wir spielen jetzt dann als nächstes gegen Dynamo Dresden, weshalb auch Clemens heute unser Gast ist, aber unter anderem dann am Wochenende direkt dann gegen Heidenheim. Noch vor ein paar Wochen, muss ich fast zu meiner Pein gestehen, habe ich auch wie viele andere so ein bisschen geguckt, was noch möglich gewesen wäre in dieser Saison. Wie wir jetzt sehen, ist in dieser Liga so gut wie alles möglich. Wenn wir jetzt die beiden Spiele gegen Karlsruhe und gegen Sandhausen gewonnen hätten, dann hätte man ja 9 aus 3 Spielen. Dementsprechend hätte man sich dann auch gut auf das Spiel gegen Dynamo Dresden kommenden Mittwoch ist es um 18.30 Uhr vorbereiten können. Also gehen wir mal davon aus, wir hätten alle drei Spiele jetzt gewonnen, dann kann man hätte man auch wirklich zu Recht sagen können, dass es ein denkbares Szenario ist, da oben nochmal ein Wörtchen mitzureden. Nun hast du eben gerade schon so gesagt, das kann irgendwo, oder sinngemäß gesagt, das kann irgendwo nicht ganz unser Anspruch sein. Das sehe ich tatsächlich genauso. Unser Anspruch muss es ja sein, Gegner wie Karlsruhe, Gegner wie Wien Wiesbaden, Gegner wie, sorry Clemens, auch Dynamo Dresden und Sandhausen zu schlagen. Jetzt haben wir es in dieser Saison auf jeden Fall so gehabt, dass es viele Spiele gegeben hat, die gegen Gegner verloren wurden, eines ähnlichen Kalibers oder zumindest nicht gewonnen wurden. Kannst du dir irgendwie anhand des Verlaufs irgendwie erklären, woran das liegt?
Also erstmal denke ich, gerade jetzt gegen Sandhausen war auf jeden Fall der Wechsel von 6 Positionen vor dem Spiel unter anderem auch ausschlaggebend. Und generell über die Saison sieht man eigentlich, dass wir selten mehrere Spiele mit der gleichen Aufstellung spielen. Und Kenan Kocak hat sogar dieses Mal auf der Pressekonferenz gesagt, so eine Mannschaft, die mit Ballbesitzfußball spielen möchte, die brauchen einen eingespielten Rhythmus. Und irgendwie habe ich das Gefühl, wir werden immer wieder auseinandergerissen. Und dann kommen halt individuelle Fehler. Ich erinnere mich da an das 1:0 von Sandhausen dazu, dass Philipp Ochs eigentlich diesen Angriff von Sandhausen einleitet. Und man hat gemerkt, Sandhausen war gierig am Anfang. Die Verteidigung wurde gleich unter Druck gesetzt. Und ja, ich glaube einfach, der Ballbesitzfußball, da hätten wir uns vielleicht was anderes überlegen müssen. Also in manchen Spielen klappt das, aber in den meisten haben wir da doch unsere Probleme mit dieser Saison.
Ich muss ja schon sagen, ich bin ja schon ein Freund davon, wenn ein Trainer von einem Ansatz oder einer Idee überzeugt ist, dass er den auch durchsetzt, auch wenn das einmal dazu führt, dass man vielleicht mal Spiele nicht gewinnt oder verliert. Da bin ich jetzt vielleicht dann grundsätzlich gar nicht so furchtbar dagegen, dass man da den Plan, oder dass, da bin ich eher dagegen, dass man den Plan an den Gegner anpasst. Aber du hast schon recht, der Spielrhythmus, das hat Herr Kocak richtig gesagt, der fehlt natürlich und der ist natürlich mehr als notwendig, um dann auch sein eigenes Spiel auf den Platz zu bekommen und das umzusetzen, was man sich vorgenommen hat. Auch das mit den 3 positionsgetreuen Wechseln finde ich auch gut. Ist auch irgendwo ein Indikator dafür, dass halt eben fehlender Rhythmus und das irgendwo Indikatoren dafür sind, dass man so ein Spiel verliert. Grundsätzlich denke ich aber schon, und das musst du mir jetzt nicht zustimmen, aber ich glaube, wenn ich dann als Trainer an der Seitenlinie stehe und muss dann Marvin Baggerlholz ersetzen und dann bringe ich dann also Philipp Ochs, einen Spieler, der normalerweise auf dieser Position überhaupt nicht seine ganzen Stärken ausspielen kann, die nun mal halt eine lineare Schnelligkeit ist, und dann Marc Schandera auf der Bank sitzen lässt, das ist schon ein Zeichen, dass da auf jeden Fall auch irgendwas nicht ganz stimmt. Marc Schandera ist sicherlich ein Spieler, würde ich so einschätzen, ein ballsicherer Spieler, ein passsicherer Spieler. Wäre der nicht für das Ballbesitzspiel dann deutlich besser gewesen?
Kann ich mir vorstellen, ja. Ich glaube aber leider, dass wir einige Spieler haben, auch mit denen Kenan Kocak nicht so richtig, wie soll ich sagen, denen er vielleicht nicht so hundertprozentig vertraut. Mhm. Und ja, ich denke, Marc Schandera gehört auch dazu. Und insofern greift er sicherlich vielleicht mal auf andere Spieler zurück. Und ja, aber ich denke, das Spiel war auch, du hast es gesagt, Verletzung von Marvin Baggerlholz, dann Timo Hübers, der ja wirklich schon noch in der ersten Halbzeit auch einiges abgeräumt hat in der Innenverteidigung. Hat dann auch nicht gepasst. Also wahrscheinlich wäre es egal gewesen, wen er eingewechselt hätte.
Okay. Tobi, bist du noch da? Doch, da ist er.
Natürlich, selbstverständlich bin ich da. Und ich lausche, lausche ganz gespannt euren Ausführungen. Ich finde, eine Sache würde ich, die haben wir noch nicht so richtig gesagt. Ich möchte dich nochmal bitten, Tim, ich war wirklich, das habe ich ja auch auf Twitter geschrieben, sehr überrascht über die Startaufstellung. Ich war überrascht, dass Mikko Albonos gespielt hat. Ich war überrascht, dass Hendrik Weidand und Marvin Duxch wieder rausrotiert sind und dafür Cedric Teuchert und John Guidetti wieder reinrotiert sind. Kannst du mir erklären und vielleicht auch den HörerInnen erklären, warum hat der Trainer das gemacht? Ich fand, das klappte doch eigentlich in Osnabrück in der zweiten Halbzeit ganz gut, zumindest mit Duxch und Weidand. Dann war es jetzt gegen Karlsruhe auch nicht nur schlecht. Also erklär mir bitte kurz, warum war das so?
Klar, gerne. Also jetzt nach dem Spiel sind die Aussagen, die ich vorher getätigt habe, oder das, was ich mir vorher dabei gedacht habe, vielleicht ein bisschen kommt jetzt ein bisschen despektierlich rüber. Auf jeden Fall war ja von Anfang an klar, dass wir ein relativ zweikampfbetontes Spiel sehen gegen Sandhausen. Es ist eine sehr, sehr körperbetont spielende Mannschaft, sehr aggressiv in den Zweikämpfen. Und da musst du schon gut in die Zweikämpfe reinkommen, um gegen so einen Gegner die auch Vorteile zu verschaffen, um dann vielleicht auch deine fußballerische Idee durchzusetzen. Daher dann auch Marin Bakalotz und Marcel Franke als doch zwei sehr körperlich robuste und zweikampfstarke Spieler. Gedetti vorne drin ist dann der dritte Spieler, der zweikampfstark ist. Hätte ich vielleicht Henrik Weiland ein bisschen besser gefunden. Einfach nur, weil natürlich die erste Angriffslinie unsere erste Verteidigungslinie auch gleichzeitig ist. Ist interessant, dass er Gedetti wiedergebracht hat, auch wenn er jetzt gespielt hat, fand ich ihn teilweise unglücklich, aber auch qualitativ hochwertig in gewissen Situationen, wo schon klar ist, dass er den Unterschied, dass sich da schon ein Unterschied herauskristallisiert. Also das mache ich an Laufwegen fest, an einfach, die er durch seine Erfahrung hat. Spielintelligent auch mal sich fallen zu lassen, den Teucher zu kreuzen, dann auf die Außen auszuweichen. Also das ist dann auch etwas, das macht Henrik Weidand auch, aber in eher ambivalenten Situationen, gemessen an der Situation. Wäre vielleicht Weidand eventuell besser gewesen, kann man jetzt im Nachhinein natürlich noch bekräftigender sagen und zum Ausdruck bringen. Ja, dann hat man mit Eles und Hübers natürlich zwei Spieler, die den vertikalen Ball super spielen können, also die einen tiefen Ball spielen können, und Kaiser und Haraguchi zwei Spieler, die da auch eben durch Aufdrehen oder durch eine Körpertäuschung oder auch einen weiterleitenden Pass dann das Vertikalspiel nochmal eine Stufe weiter ins letzte Drittel platzieren können. Da sind dann eben schnelle Spieler wie Cedric Teuchert zentral oder halt eben Linden Meiner auf der Außenbahn. Da eben klar der Fokus auf das Umschaltspiel. Ja. Nico Albornoz ist dann auch jemand, der so im Spiel die nötige Breite gibt, aber auch gleichzeitig ein sehr ballsicherer Spieler ist, den man, wenn man den Ball über links spielt und offensiv über links durchbrechen möchte, den man dann immer auch zurück anspielen kann, der einfach ein ballsicherer, passsicherer Spieler ist, der auch mal ins Zentrum einrückt und ist einfach ein Spieler, der mit dem du super gut auch Überzahl herstellen kannst, um den Ball in den eigenen Reihen zu halten. Also insofern war vielleicht auch noch der personelle Wechsel irgendwo angebracht. Haraguchi wieder auf einer Position, in der er am meisten aufgeht. Zentral offensives Mittelfeld, aber auch immer wieder situationsgetreu abtauchend in die tiefere Position. Und insofern mit Dominik Kaiser, einem strukturgebenden Spieler, Martin Bakalotz, einer, der die zweiten Bälle attackieren soll, ist dann irgendwo, dass dieses Dreier-Mittelfeld mit Haraguchi, Bakalotz und Kaiser auch sinnvoll. Was mich nur nicht ganz, was wir jetzt auch schon wirklich 30 Mal gesehen haben und es offensichtlich noch 10 oder 20 Mal noch sehen müssen, ist, dass Linden Meiner einfach als so ein Schienenspieler oder so ein Wingback, weil Wingback ist ja gar nicht in dem Fall, eher so ein Schienenspieler auf der Außenposition als rechter Außenverteidiger, einfach nicht funktioniert. Also da kann der Junge einfach nicht das zeigen, was er an Talent und Begabung mitbringt. Das finde ich dann schon sehr eigenartig, dass man immer wieder Spieler auch in Rollen, Positionen drängt, in denen sie eigentlich gar nicht zu suchen haben. Zeigt aber auch so ein bisschen vielleicht, dass das gesamte Ungleichgewicht im gesamten Kader, dass dann Linden Meiner so eine Position spielen muss. Wenn wir einen zuverlässigen Rechtsverteidiger hätten, der auch genau diese Position spielen kann, dann würden wir vielleicht darüber gar nicht sprechen und dann würde Linden vielleicht eher vorne spielen als hinten.
Ja, Clemens, wenn du uns jetzt so hörst, wir lassen jetzt ja nicht so viele gute Haare an Hannover 96 und sprechen von absteigenden Ast, erklären, wie Tim gerade gut, natürlich ein taktisches Konzept, was dann überhaupt nicht aufgegangen ist gegen den SV Sandhausen, das können wir so sagen. Macht dir das dann Hoffnung, wenn du sagst, du hast deine Dresdner heute gesehen und man hat ein relativ frühes Gegentor gekriegt, ein relativ spätes Gegentor, aber ansonsten war man doch, wie nannte es euer Trainer, vom Balkon auf dem Fußballplatz, war das doch eine ganz ansehnliche Leistung, und macht dir das dann vielleicht sogar Hoffnung, wenn du uns so reden hörst?
Also erstmal grundsätzlich als Fan ist man grundsätzlich ja immer auch ein bisschen pessimistischer und negativer mit der eigenen Mannschaft. Ich habe ja auch ein paar VfBler auch in meiner Twitter-Timeline, da konnte man die Tage auch ein bisschen was verfolgen und bis zu dem, vielleicht mit Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Hamburg, ist da auch eher nur Negatives über die Mannschaft erzählt worden. Von daher ist das, oder ziehe ich daraus jetzt für uns jetzt weniger weniger positive Dinge. Ja, man muss einfach sehen, also ich fand das Spiel heute den Umständen entsprechend nicht schlecht. Also dafür, dass man jetzt auch die letzten 3 Wochen, während die anderen Mannschaften gespielt haben, da auch keine Spielpraxis gesammelt hat, auch 2 Wochen nicht trainiert hat, muss ich sagen, war es eine ansprechende Leistung. Man hat gesehen, gerade im Aufbauspiel, da gingen auch mal Bälle, die normalerweise, sollte ja eigentlich kein Problem sein, aus 2 Metern in seinen Mitspieler zu finden. Da hat man gesehen, da war der eine Spieler dann schon im Sprint und der Ball ging dann in Seiten aus. Ja, das sind dann solche Abstimmungsfehler, die ich hoffe jetzt auch mit der Spielpraxis mehr und mehr weniger werden. Was mir sehr gefallen hat, war vor allen Dingen das Zweikampfverhalten. Also auch vor allen Dingen in den Luftduellen hatten wir den VfB in der ersten Halbzeit doch schon deutlich im Griff gehabt. Dafür, dass wir vor der Saison als die kleinste Mannschaft der zweiten Liga galten, haben wir da, glaube ich, auch schon ja auch wieder an Qualität dazu gewonnen. Was das jetzt für Hannover heißt, kann ich echt nicht sagen. Also ihr seid ja nur auch jetzt schon 4 Spiele im Saft, wenn man das so sagen kann. Und wir gerade jetzt am Anfang, das ja, wird man sehen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch nicht so die großen Erwartungen jetzt auch an das Spiel oder generell jetzt an den weiteren Saisonverlauf. Lass mich da einfach überraschen und es auf mich zukommen.
Finde ich erstmal prinzipiell keine schlechte Einstellung, dass du von dem Spiel am Mittwoch nicht ganz so viel erwartest. Johannes, als Clemens eben gesagt hat, ja, Spielaufbau, das sah schon ganz gefällig aus und da gingen dann auch mal so ein paar Pässe ganz gut zum Mann. Aber uns nicht, oder? Also, weiß ich nicht. Aber das übrigens auch schon, wir haben übrigens nur 3 Spiele, 4 wären es gewesen mit eurem Spiel, lieber Clemens, also ihr seid das 4. Aber schon gegen Osnabrück ist mir das aufgefallen, Karlsruhe auch und gut, gestern sowieso. Spielaufbau läuft bei uns gar nicht. Oder siehst du das anders, Johannes?
Also mir war es bisher nach vorne viel zu ideenlos. Wir haben gestern gesehen, wenn was ging, ging wirklich mal was mal über außen. Gut, Gudetti ist auch mal über außen gegangen und hat einen Ball nach innen gebracht. Aber der war beispielsweise in der ersten Halbzeit gefühlt gar nicht eingebunden. Und insofern ja, waren wir nur bei Standards. Und das ist wirklich, finde ich, zu wenig. Und das wird auch für Dresden zu wenig sein.
Wird auch für Dresden zu wenig sein, das kann man wahrscheinlich so festhalten, wenn wir denn uns nicht spielerisch deutlich steigern. Tim, 3-1 verloren, kurze Hoffnung gab es in der 59. Minute, durch den Anschlusstreffer zum Da noch 1-2. Dann dürfen die Stürmer übrigens auch gleich raus, also grundsätzlich finde ich den Wechsel richtig, allerdings schwierig, wenn der eine gerade ein Tor gemacht hat, aber gibt es noch irgendwas, was dir an dem Spiel besonders aufgefallen ist oder was du unbedingt noch loswerden möchtest oder wollen wir vielleicht einfach nur sagen, scheiße gespielt und verdient verloren?
Ja, naja, es ist zumindest beachtenswert, wie Sandhausen dieses Spiel gewonnen hat, also aufgrund welcher Substanz. Nur ganz kurz zu den Zahlen, so den üblichen Zahlen. Also wir haben die meisten Dribblings für uns entscheiden können. Wir haben knapp 62% Ballbesitz gehabt. Ballbesitz hat immer so eine zweischneidige Aussagekraft, das weiß, glaube ich, irgendwie jeder, der sich damit so ein bisschen beschäftigt. Und die Passquote ist bei uns um 17% höher als bei Sandhausen. Also Sandhausen hat 60% Passerfolgsquote. Haben wir fast doppelt so viel Pässe gespielt, doppelt so viel Ballkontakte gehabt und die haben aber einfach 36 Kopfballduelle gewonnen. Also die haben einfach 36 Duelle in der Luft, haben diese für sich entschieden. Das zielt natürlich auch nochmal so ein bisschen darauf ab, was wir letzte Woche schon gesagt haben. Die Zweikampfquote ist ebenfalls gleich. Also sie haben auch mehr Zweikämpfe als wir gewonnen. Hatten auch mehr Ecken. Da muss man sich dann auch schon fragen, Aus diesen Ecken resultierten dann auch zwei Gegentore, beziehungsweise eins wurde ja überhaupt gar nicht gegeben. Wie kann das sein? Und da muss man einfach offensiv sowie defensiv daran arbeiten, dass man diese Schwächen einfach abstellt. Also erstmal, wie kann es sein, dass wir fast 62% Ballbesitz haben und aber trotzdem das Spiel verlieren? Also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Dann ist zwar das Konzept irgendwo von Kenan Kocak aufgegangen, mehr Ballbesitz zu haben als der Gegner, aber das ist ja bei der Konstellation Sandhausen und Hannover auch irgendwo logisch, dass Sandhausen nicht den Anspruch hat, hohen qualifizierten Ballbesitzfußball zu zeigen, ist ja klar. Sehr gut gemacht hat es beispielsweise Christian Fehl in Dresden, bevor er entlassen worden ist. Und wie ich es gerade schon sagte, der ist dann entlassen worden. Also es scheint in der zweiten Liga nicht darauf anzukommen, wie gut dein Ballbesitz ist, sondern was machst du daraus? Und da muss man sich einfach die Frage stellen, wie effizient kommen wir vors Tor? Wie hoch sind unsere Chancen, die wir herausgespielt haben? Gegen Karlsruhe hätte ich gesagt, da hatten wir schon Chancen, die wir durchaus hätten nutzen müssen, wo wir auch am Ende nur verdient 1-1 das Spiel beenden, weil wir einfach zu dusselig sind und zu sehr nachgelassen haben im zweiten Abschnitt der zweiten Halbzeit. Uns geht ab der 60. Minute geht uns sowas von die Pumpe. Und Sandhausen machen wir dann da auch wieder stark. Also wir haben es ähnlich wie gegen Karlsruhe. Ab der zweiten Halbzeit eigentlich, ab dem eigenen Tor geht Sandhausen ab wie Schmitz Katze. Und ist wirklich in der Effizienz und in der Effektivität, also oder generell im Spiel viel, viel, viel mehr drin und viel aggressiver, gewinnt viel mehr Zweikämpfe, kratzt und beißt um jeden Ball, merkt dann auch, so eine Mannschaft spürt dann auch, dass man unsicher ist, dass ein Gegner unsicher ist. Wenn ich mich daran zurückerinnere, wenn ich gemerkt habe, mein Gegenspieler, der scheißt sich schon in die Hose bei dem ersten Ballkontakt, den der kriegt, da gehe ich auf jeden Fall mit einer Aggression drauf. Das ist mein Ball, der gehört nur mir. Und genauso hat Sandhausen gespielt. Das muss man sich ankreien lassen, dass man sich mit den simplen, talentfreien Dingen ein Spiel aus der Hand reißen lässt. Und das muss sich der Trainer auch ankreiden lassen. Ein nettes Experiment ist es tatsächlich mit Josef Ellis. Ich habe es tatsächlich dann auch irgendwann getwittert während des Spiels, dass es ein interessanter Sechser wäre. Und auch da, der ist natürlich ballsicher und passsicher ohne Ende. Dass man da so einen Faktor nicht nutzt und nicht in ein Tor ummünzen kann, liegt jetzt in erster Linie nicht an Josip Elis und nicht an Kenan Kocak, sondern natürlich auch an den Spielern. Da muss dringend dran gearbeitet werden, dass wir die tiefen Bälle nehmen und dann daraus auch einen erfolgsbringenden Faktor im Sinne von Tore oder Torchancen einfach erarbeiten. Das kotzt mich einfach tierisch an, dass wir jetzt die dritte Partie hier sitzen oder die zweite Partie nacheinander hier sitzen und uns über Torchancen beschweren, die wir nicht gemacht haben.
Ja, du hast gerade schön beschrieben, was sich der Trainer ankreiden lassen muss. Ich muss mir ankreiden lassen, dass ich so einen kleinen Höhenflug hatte nach den letzten beiden Spielen oder besonders nach dem
Osnabrück-Spiel. Was genau meinst du denn nochmal?
Ja, aber ich habe es auch vergessen. Lieb, dass du es. Ich will es auch gar nicht mehr so in Erinnerung rufen.
Ist das nicht schlimm. Dafür bin ich ja da.
Ich habe es ja so ein bisschen nach oben geschielt. Das heißt ein bisschen. Also für mich war an sich klar, wenn wir Karlsruhe schlagen und dann auch am Mittwoch Dresden, dann sind wir mittendrin im Aufstiegsrennen. Wenn ich jetzt gucke, dass wir Karlsruhe nur einen Punkt geholt haben, gegen Sandhausen verloren haben, Sandhausen uns damit überholt hat und der Vorsprung zum KSC, dem 16., nur noch 6 Punkte beträgt, möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert, sollten wir gegen Dresden verlieren. Erstmal, was den Abstand angeht, nichts passiert, weil es ist ja ein Nachholspiel. Aber dann haben wir 2 Niederlagen im Gepäck und dann kommt Heidenheim, die heute souverän gewonnen haben, die mittendrin sind im Kampf um Platz 3. Das möchte ich mir dann ehrlich gesagt nicht ausmalen. Aber das ist alles Zukunftsmusik und auf das Spiel gegen Dresden schauen wir gleich und melden uns zurück nach einer kurzen Pause. Wir haben es gerade schon gesagt, am Mittwoch findet unser Nachholspiel statt gegen Dynamo Dresden. Dynamo jetzt auch aus der Corona-Quarantäne heraus. Clemens, wie hat die Mannschaft die Quarantäne aufgenommen, dann auch die Quarantäne vor dem Spiel? Die waren ja jetzt auch eine Woche lang zusammen im Mannschaftshotel. Wie hast du das so erlebt? Was gab es dazu zu lesen, vielleicht auch bei euch? Wie ist das so in der gesamten Mannschaft angekommen, dass ihr dann trotzdem so schnell wieder ran müsst? Wirklich, es ist ja gerade erst quasi eure Quarantänezeit vorbei gewesen. Dann wart ihr eine Woche in Quarantäne im Hotel und dann direkt das Spiel. Also so richtig Mannschaftstraining war da auch nicht. Also was, wie war das, wie kam das bei euch so an und was ist da so passiert vor dem Spiel gegen Stuttgart?
Also Mannschaft und Trainer haben es kämpferisch aufgenommen, das Ganze. Also die Situation ist nun mal so, wie sie jetzt ist und der muss man sich jetzt stellen. Da ist man dann auch Sportler genug, dass man das Ganze dann auch annimmt. Es ist, sag mal, schwer jetzt quasi, wie es der Trainer gesagt hat, vom Balkon jetzt auf den Platz zurückzukehren. Aber ich glaube, für die Spieler selber ist es, glaube ich, jetzt auch wieder schön, auf dem Platz zu stehen und wieder dem normalen Geschäft nachzugehen, auch wenn es sicherlich auch ein Wettbewerbsnachteil ist jetzt mit dem Trainingsrückstand. Aber ich glaube, die Spieler, denen ist das mehr oder weniger egal. Die freuen sich, dass sie jetzt wieder auf dem Platz stehen können.
Wie sieht es bei den Fans aus? Ich habe gesehen, gestern Abend gab es eine schöne Aktion von den Ultras von Dynamo mit ein bisschen Pyro, mit einem Spruchband gegenüber des Hotels, wo die Mannschaft gastiert hat in der Quarantänezeit. Das heißt, die Fans stehen voll hinter der Mannschaft, aber sie stehen wahrscheinlich nicht hinter den Geisterspielen, oder?
Genau, also es gab ja auch vor einigen Wochen, also noch bevor das ganze Rad Bundesliga wieder ins Rollen gekommen ist, gab es ja noch dieses Positionspapier, was die großen Ultraszenen auch fast alle unterschrieben haben. Auch war natürlich auch unsere Szene dabei, die sich da klar gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs positioniert haben und da auch ihren Unmut zum Ausdruck gebracht haben. Heute hing dann auch ein entsprechendes Spruchbanner, sowohl am Einlass zum K-Block als auch dann im Stadion konnte man sehen, hinterm Tor vom K-Block war auch ein Spruch aufgehangen, der sich zum einen, wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, auch an die Mannschaft richtete, aber auch mit einem Unterton auch natürlich gegen DFL und gegen den Verband. Und da ist man schon auf der einen Seite natürlich, unterstützt man die Mannschaft und hofft, dass quasi das Unmögliche noch irgendwie gedreht wird. Es gab ja in der Winterpause schon dieses Zusammenspüren der Mannschaft im Trainingslager, wo man gesagt hat, wir wollen diesen Rückstand jetzt aufholen. Gab es eine Kampagne, dieses Wir zusammen jetzt, wo man auch unter anderem Ulf Kirsten auch noch eine Vereins-Ikone noch gewinnen konnte, auch für ein entsprechendes Plakat. Und das hat sich jetzt so ein bisschen fortgesetzt. Aber die Stimmung, was so dieses ganze Business im Hintergrund angeht, ist man natürlich sehr kritisch.
Wenn wir uns jetzt mal die Tabelle angucken. Durch die Niederlage heute gegen Stuttgart sind es für euch 6 Punkte auf den Relegationsplatz und 8 Punkte auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Können wir davon sprechen, dass das Spiel am Mittwoch, das Nachholspiel, an sich schon zumindest eine Vorentscheidung hat? Also wenn ihr da nicht gewinnt, dann ist es wahrscheinlich nicht mehr möglich, oder? Aber wenn ihr da gewinnt, seid ihr nur noch 3 Punkte hinter dem KSC, 5 Punkte hinter dem ersten FC Nürnberg, dann seid ihr wieder mitten im Geschäft. Also ist das für euch jetzt dieses Do-or-Die-Spiel am Mittwoch in Hannover?
Na, so drastisch würde ich es vielleicht noch nicht ausdrücken, aber es ist natürlich ein sehr richtungsweisendes Spiel und es ist natürlich ein Nachholspiel. Und sag ich mal, diesen Nachteil, den du jetzt hast aufgrund der 4 Spiele oder 3 Spiele, die du weniger hast, musst du dann natürlich gerade auf diese Nachholspiele setzen. Gut, ob es dann, wenn wir das jetzt verlieren, ob wir dann schon weg sind. Theoretisch hast du ja dann immer noch 6 Spiele sind es. Und der Trainer hat gesagt, wenn wir die in der Pressekonferenz vorm Spiel, wenn wir die letzten 4 oder 5 Spiele gewinnen, dann reicht es am Ende auch. Ja. Aber es ist natürlich, wenn du nochmal die realistische Chance haben möchtest, nochmal zumindest um den Relegationsplatz mitzusprechen, wäre das am Mittwoch ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Also man kann davon ausgehen, Johannes, dass Dresden absolut den Ernst der Lage erkannt hat und das Spiel durchaus wichtig nimmt. Ich hatte das mit Tim schon vor 2 Sendungen besprochen. Nathan Kind hat nach dem Osnabrück-Spiel gesagt, der Abstieg ist jetzt im Prinzip erledigt. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass er damit auch Spannung rausnehmen könnte im Team. Ich sehe mich ein bisschen bestätigt aufgrund der Ergebnisse gegen Karlsruhe und in Sandhausen. Das heißt also, Dresden wird alles investieren, um A, natürlich müssen sie in den Rhythmus kommen wieder. Es ist dann vielleicht auch ganz gut, dass man so schnell nach dem Spiel gegen Stuttgart wieder antreten darf. Und B, müssen sie die Punkte, die ihnen jetzt durch die nicht gespielten Spiele mutmaßlich fehlen, ja versuchen zu holen, um eben nicht doch abgestiegen zu sein. Also Dresden wird voll konzentriert sein. Meinst du, wir kriegen das auch hin?
Also erstmal glaube ich, Dresden ist definitiv in der besseren Position durch die Nachholspiele, also jetzt auf Dresden für sich bezogen. Ich glaube, unsere Verunsicherung ist jetzt schon wieder etwas größer. Jetzt kommt das Heimspiel. Wir sind zweitschlechteste Heimmannschaft. Gut, Dresden ist auch ein schwaches Auswärtsteam oder sogar das schwächste Auswärtsteam. Aber ich glaube, die werden nochmal alles in die Waagschale werfen. Dafür ist Dresden schließlich auch bekannt. Und ja, die werden versuchen, in jedem Nachholspiel noch zu punkten, um die Chance zu wahren, irgendwie vielleicht noch den Relegationsplatz zu erreichen. Und ja, noch kommt nicht zum Tragen, dass Dresden alle 3 Tage spielen muss, sondern die sind jetzt erst am Anfang der ja, persönlichen englischen Wochen. Und im Moment ist 96 eigentlich erst eher in der Position, dass sie eine englische Woche hatten. Und insofern, ich bin gespannt und sehe die 3 Punkte nicht einfach mal so auf unser Konto fließen.
Tim, wenn wir auf die Taktik gucken, was glaubst du, wie Kenan Kocak auf das, was dann in Sandhausen nicht funktioniert hat, reagieren wird? Wir können sicherlich erwarten, auch Dresden, wie gesagt, ein Team unter uns, muss noch Punkte dringend holen, sogar noch dringender als der SV Sandhausen. Also die werden dann auch wieder eher über die Mentalität kommen und alles in die Waagschale werfen, wie Johannes ja auch gerade sagte. Was denkst du, wie wird unser Trainer darauf taktisch reagieren? Wir müssen uns überlegen, Marvin Bakalorz, zwar nur eine Rippenprellung, aber da glaube ich jetzt nicht zwingend, dass er einsatzfähig sein wird am Mittwoch. Timo Hübers habe ich nichts gehört, der ist ja auch in der Halbzeitpause verletzt ausgewechselt worden. Wir haben gesehen, was passiert, wenn er nicht spielt, nämlich Philippe. Das war jetzt auch nicht unbedingt die beste Geschichte. Ob Sebastian Jung dann vielleicht wieder zur Verfügung steht, werden wir sehen. Also was glaubst du, was wird Kenan Kocak verändern oder wird er überhaupt was verändern? Und wie wird er auf das, was ihm auf dem Rasen ja nun gar nicht gefallen hat, in Sandhausen reagieren?
Naja, also man kann zumindest sagen, 96 tut sich gegen sehr zweikampfbetonte Mannschaften schwer. Sie jetzt auch gegen Osnabrück war es ja die ersten 60 Minuten nicht einfach, gegen Sandhausen ebenfalls nicht, gegen Karlsruhe nicht. Also vermutlich so ein bisschen die Schlüsselspieler bei Dynamo Dresden kaltstellen. Ich denke da an Hausbauer, oder Husbauer heißt er, glaube ich. Ist ein in der offensiven, im offensiven Part des Kaders auf jeden Fall einer der Schlüsselspieler. Ja, ist es also, ich weiß gar nicht genau, was ich glaube ich machen würde. Vermutlich würde ich Dynamo Dresden mit den eigenen Waffen schlagen, um dir dann Selbstvertrauen zu holen. Jetzt kann es ja nur darum gehen, das Spiel zu gewinnen und jetzt nicht mehr darum, wie spielen wir schönen aktiven Fußball. Vielleicht mal ein bisschen Dynamo einfach das Feld überlassen und mit schnellen Spielern Dynamo auskontern, ehe man dann nochmal umstellt, um dann auch den Plan des Ballbesitzes durchzusetzen. Also anfangs vielleicht ein bisschen passiver zu agieren und dann konsequent eiskalt zuzuschlagen. Vielleicht auch nochmal mit Marvin Ducksch von Anfang an, mit Cedric Teuchert zusammen beispielsweise, dass man schon die Option hat, Cedric Teuchert immer wieder auf Außen zu ziehen, wo er zwar nicht so stark ist, aber ich würde vielleicht auch mal im 4-3-3 anfangen mit Linden Meiner, Cedric Teuchert und Marvin Ducksch vorne, also Meiner und Teuchert über die Außenpositionen, Haraguchi, Kaiser und wahrscheinlich auch Waldemar Anton im Mittelfeld. Man hat die Option automatisch schnell 2-3 Formationen zu spielen, man kann Dreierkette spielen, Fünferkette spielen, da auch Sebastian Jung finde ich auf jeden Fall immer auch ein total sichere Bank, einfach wenn der spielt. Sehr routiniert. Würde mich freuen, wenn der einen neuen Vertrag kriegt hier in Hannover auch. Und dann einfach die Stärken ausspielen. Ja, Eles, Hübers in der Innenverteidigung, links auch von mir aus Albornoz oder Jannis Horn. Also, und mit diesen Jungs kannst du auch viele Formationen spielen. Also erstmal wirklich sicher stehen, 2 Kämpfe gewinnen, das 1-0 machen und danach dann ruhig den Ball laufen lassen.
Clemens, Wenn du jetzt die Mannschaft von 96 dir mal anguckst, auch wenn du jetzt kein Spiel nach der Corona-Pause gesehen hast, gibt es da Spieler, die dir Sorge machen, wo du sagst, das sind die Spieler, die Dynamo in den Griff kriegen muss, damit hier am Mittwoch die Punkte nicht in Hannover bleiben, sondern ihr welche mitnehmen könnt? Und wenn ja, wenn es da Spieler gibt, welche wären das?
Also ich muss da ehrlich gestehen, dass ich Hannover diese Saison außer in dem Spiel bei uns im Stadion eigentlich gar nicht verfolgt habe. Es seht mir nach, dass ich da jetzt weniger mit Fachwissen glänzen kann. Sind natürlich die Namen, die natürlich hervorstechen, wie ein Dominik Kaiser, der hier ja auch in einer anderen Stadt in Sachsen bei so einem komischen Konstrukt da auch ein paar Jahre zugebracht hat, kennt man natürlich. Vom Namen her vielleicht noch ein John Guidetti, wenn man aus der schwedischen Nationalmannschaft her den Namen noch kennt. Ansonsten kann ich jetzt da jetzt nicht so viel mit Fachwissen glänzen.
Außer natürlich Marcel Franke, aber das hatten wir letztes Mal ja schon abgehandelt, dass der dir noch natürlich ein Begriff ist. Wenn wir jetzt aber dann andersherum das drehen, welche Spieler bei Dynamo sind die Spieler, die 96 kalt stellen muss, damit es ein erfolgreiches Spiel werden kann?
Der Tim hat es ja schon angesprochen. Ich glaube, Buschbauer ist die tschechische korrekte Aussprache. Hat auch der Mannschaft im Winter, gerade was das Aufbauspiel angeht, da schon auch einen deutlichen Qualitätszuwachs gebracht. Fand es auch interessant heute wieder, dass Kauzinski im Prinzip die Mannschaft aufgestellt hat, die vor der Corona-Pause in Regensburg in der zweiten Halbzeit das Spiel gedreht hat und dann auch gegen Aue dann in dem letzten Heimspiel dann auch gewonnen hat. Das heißt, da scheint auch so ein bisschen auch schon ein Grundvertrauen da zu sein, was jetzt auch durch die Corona-Pause nicht erschüttert wurde. Und es wird interessant sein, wie es jetzt mit den vielen englischen Wochen, wo ja dann auch das Trainerteam gezwungen ist, dort auch mal wieder einen Wechsel vorzunehmen, auch mal durchzurotieren. War ja schon angeklungen, dass Hannover vielleicht noch nicht das Spiel ist, wo diese englischen Wochen da richtig zum Tragen kommt. Also gehe ich mal schon davon aus, dass die Startelf sich im Großen und Ganzen aus dem zusammensetzt, was wir heute gesehen haben. Dann bin dann eher gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen sich entwickelt. Grundsätzlich muss ich sagen, dass mir Gotsvej Donjo zum Beispiel jetzt die letzten Wochen über links sehr gut gefallen hat, weil er eine Schnelligkeit auch wieder mit ins Spiel bringt, die wir lange nicht hatten. Wir hatten Kone hat aber meistens vorne in der Spitze gespielt und uns hat diese Geschwindigkeit über die Flügel gefehlt. Hatten zwar ein Spiel, was sehr auf Ballbesitz aus war, aber wir konnten gerade im Umschaltspiel die Situation nicht ausnutzen, weil uns einfach das Tempo auch über außen gefehlt hat. Und da hat man jetzt auch nachgelegt, hat wie gesagt mit Donjo da einen sehr, sehr guten Spieler dazu geholt, auch aus einem Patrick Schmidt, der ja in Heidenheim und vorher in Saarbrücken eher im Zentrum gespielt hat man jetzt so ein bisschen so einen verkappten Rechtsaußen aus ihm gemacht. Das liegt ihm auch ganz gut, die Rolle. Und das sind, denke ich, auch jetzt in den letzten Wochen oder in den Wochen vor der Corona-Pause auch so unsere Schlüsselspieler gewesen.
Ja, Johannes, ich hatte ja den Clemens gefragt, ob das Spiel für Dynamo schon eins der entscheidendsten Spiele ist. Wie sieht denn das eigentlich bei uns aus? Also, wenn wir das Spiel jetzt verlieren sollten und wir spielen das mal weiter, dann Heidenheim vor der Brust, die ja heute, wie wir schon gesagt haben, gewonnen haben, die ganz nah dran sind am dritten Platz. Also, die müssen dann ja quasi hier bei uns auch gewinnen, um da aus diesem Rennen, will gar nicht bewerten, ob sie da reingehören oder nicht, aber um aus diesem Rennen nicht rauszufallen. Also ist das für uns vielleicht auch ein ähnlich wichtiges Spiel? Oder glaubst du, wir sind wirklich so aus dem Gröbsten raus, dass es an sich egal ist und dass das Spiel jetzt Bonuspunkte bringt, aber keine Punkte, die wir dringend brauchen.
Also auch wenn ich für den Mittwoch eher defensiv eingestellt bin, dass wir da viel, also ein 3-Punkte-Spiel haben für uns und ich auch gegen Heidenheim denke, dass wir da nicht gewinnen werden, weil die sozusagen sind jetzt wirklich haben einen Lauf. Ich denke, dass wir gegen Darmstadt, Pauli und Aue die Punkte holen, sodass wir diese Saison noch auf 9 Punkte kommen. Das reicht definitiv. Aber ich sag mal so, wenn wir auf jeden Fall gegen Dresden nicht verlieren, dann haben wir Dresden so ein bisschen auch auf, oder haben wir auf Abstand gehalten. Insofern, ich bin guter Dinge, dass wir diese Saison nicht mehr in Gefahr geraten. Aber am Ende müssen wir sagen, war die Saison nicht Fisch, nicht Fleisch, werden wir da irgendwo im Mittelfeld ja unser Dasein fristen müssen.
Wäre das nicht sogar ein Erfolg, Tim? Also wir standen ja schon ab und zu mal so an der, ich sag mal, an der Klippe, wo wir hätten in Abstiegsgefahr geraten können. Bist du da wie Johannes eigentlich entspannt und sagst, nee, da passiert uns nichts mehr und wir müssen dann sogar zufrieden sein mit dem Mittelfeldplatz?
Ich bin mit dem Mittelfeldplatz nicht zufrieden. Also das ist vielleicht eine ganz kurze und knappe Antwort, aber ehrlich gesagt, wenn ich mir das mal reinziehe, was hier dieses Jahr passiert ist oder die Saison passiert ist, da wird einem wirklich schlecht. Und André, lieben Gruß übrigens an André. Es war sicherlich schon mal leichter aufzusteigen, aber es war auf jeden Fall, man musste auf jeden Fall nicht so viel aufwenden wie die Jahre zuvor. Und auch ein HSV konnte es sich erlauben zu stolpern. Stuttgart genauso konnte sich auch eine Schwächephase erlauben. Und solche Clubs wie Heidenheim mit den begrenzteren Möglichkeiten machen einfach dann auch so eine Saison da draus und sind dann auch vollkommen zu Recht dann da oben. Was mich wirklich stört, ist, dass dann wirklich so Gurkentruppen wie Aue da oben rumlungern und Darmstadt und so. Also das ist wirklich, hat mit Fußball nichts zu tun, was die da machen. Gar nichts zu tun. Also Aue ist...
Da freue ich mich jetzt schon auf die kommenden Sendungen, wenn wir noch spielen, ja.
Also was Aue da macht, ist wirklich alles außer Fußball. Die schlagen jeden Ball lang nach vorne, gehen nur auf den zweiten Ball. Also es muss doch möglich sein, solche Truppen hier zu Hause wegzuhauen. Und dass ich mich darüber schon freuen muss, ich erinnere mich an das allererste Spiel seit langer, langer Zeit gegen Aue haben wir es damals 3-2 kurz vor Schluss gewonnen gegen so eine Gurkentruppe. Und wenn ich mir dann die anderen Spiele reinziehe, die wir da auch nur so mit Hängen und Würgen uns nicht blamiert haben, sowas Peinliches, da muss ich schon sagen, Anspruch und Wirkung, ne, das geht dieses Jahr sowas von weit auseinander und ich möchte, dass wir diese Saison so gut wie möglich abschließen, damit wir uns auch gute und berechtigte Chancen auf dem Transfermarkt ausrechnen können, dass wir Spieler verpflichten können, die nächstes Jahr dann einfach aufsteigen. Und ob dann Kenan Kocak an der Stelle noch Trainer sein wird oder nicht, ist mir vollkommen egal. Ich will nächstes Jahr...
Aber wir geraten nicht mehr in Abstiegsgefahr.
Das kann ich mir... Also wenn wir gegen Dresden verlieren, dann wird's eng. Ist doch klar. Wenn wir gegen Dresden verlieren, dann verlieren wir vermutlich auch gegen Heidenheim am Samstag. So, also dann ist das ja auch wieder eine Dynamik. Also muss man schon schauen, dass man irgendwie jetzt schnell die Punkte holt, damit man da endgültig einen Deckel drauf machen kann. Aber ich habe gerade Johannes gerade schon wild gestikulierend gesehen. Ich wollte dir die Möglichkeit trotzdem nochmal geben, darauf nochmal zu antworten, bevor Tobi jetzt hier die Sendung einfach zumacht.
Ja, Du hast vom Aufstieg nächste Saison gesprochen oder dass wir den Aufstieg angehen. Da bin ich, also das kann ich mir kaum vorstellen, weil die Situation, und jetzt lassen wir auch vielleicht mal die Corona-Gesamtsituation weg. Also ich habe wenig positive Signale, dass wir nächste Saison überhaupt noch da oben verloren haben. Also die halbe Mannschaft, da laufen die Verträge aus. Wenn man schaut, dass es dann auch Wechselkandidaten gibt, wie Anton oder Meiner. Dann haben wir immer noch Felipe, der ja auch sozusagen nur als halber Spieler eingeplant werden kann. Ich kann es mir kaum vorstellen, nächste Saison überhaupt da oben anzugreifen. Wir wissen selber, vielleicht Stuttgart oder der HSV, einer bleibt vielleicht sogar noch drin. Dann die Absteiger aus der ersten Liga, außer Paderborn, werden alles investieren, um sofort auch wieder aufzusteigen, gerade in den jetzigen schwierigen wirtschaftlichen Situationen. Und ja, wenn dann bei uns nicht oder die Maßgabe schon ausgegeben wird, möglichst die günstigen, ablösefreien Spieler zu bekommen, ja, dann frage ich, woher soll dann das Zweitliga-Format herkommen, damit da so eine Mannschaft auf dem Platz steht, die aufsteigt? Also für mich war es, und Tobi, du hast es vorhin auch mal kurz angerissen, ich war ja auch noch so ein bisschen euphorisch nach dem Osnabrück-Spiel. Da haben wir uns ja ein bisschen hochgeschaukelt auch. Ja, also das war jetzt letzte Chance erstmal für die nächste Zeit überhaupt die Möglichkeit zu haben, aufzusteigen, weil nächste Saison, ich sehe das nicht.
Lass uns das aber gleich nochmal in den letzten Teil schieben. Ich will nochmal kurz, zumindest Tim, nicht die ganze Sendung schließen, aber diesen Dresden-Block schließen. Clemens, was für ein Spiel erwartest du am Mittwoch?
Also ich denke, dass es, sage ich mal, vom Beginn her ähnlich sein wird wie jetzt gegen Stuttgart, also was unsere Mannschaft angeht. Ich denke, im Großen und Ganzen, ja, scheint sich da doch schon eine Mannschaft gefunden zu haben, also die Mannschaft, die eben schon vor Corona eben gepunktet hat. Und ja, also kommt immer auch ein bisschen drauf an, wie der Gegner natürlich spielt. Aber was wir gezeigt haben oder was wir gesehen haben heute, dass wir zumindest die Zweikämpfe annehmen können, wie ich heute jetzt gerade hier so vernommen habe, ist das jetzt nicht so gerade eure Stärke. Vielleicht ist es gerade der richtige Weg, dann sich darüber auch das Selbstvertrauen zu holen, dass hier und da die Abstimmung auch in den Kontern dann, wenn das noch ein bisschen besser läuft, denke ich schon, dass wir in den nächsten Wochen da auch den einen oder anderen Punkt noch holen. Und ja.
Und was für einen Tipp hast du? Also, wie geht das Spiel am Mittwoch aus?
Ja, ich halte mich mit Tipps aktuell jetzt allgemein zurück, seht es mir nach. Ich hoffe einfach, dass wir jetzt das gute Gefühl mitnehmen können. Und dass wir, wie gesagt, nochmal diese kleine Chance, die wir noch haben, dass wir die irgendwie noch ja, am Laufen halten. Und aber mit irgendwelchen Tipps und Blicken in die Glaskugel halte ich mich da lieber zurück.
Ich verstehe den Wunsch, den kann ich aber nicht durchgehen lassen. Also wir brauchen immer einen Tipp. Clemens, jetzt nagel ich dich fest. Was muss jetzt was irgendwas sagen? Irgendwas sagen.
Das sage ich jetzt einfach, wir gewinnen 2-1.
So, jetzt haben wir es doch. 2-1 für Dynamo Dresden ist notiert. Tim. Ach nee, komm, du bist sonst immer der Zweite. Ich frage Johannes. Johannes, was denkst du? Wie geht das Spiel am Mittwoch gegen Dresden aus? Du klangst ja schon nicht ganz so optimistisch. Drücken wir das mal in Zahlen aus.
Ja, in Zahlen für mich ein 1-1. Schwaches Heimteam, schwaches Auswärtsteam. Irgendwie, ja, ich hoffe nicht, dass es ein komplettes Gegurke wird. Aber ja, mehr als 1-1 kann ich nicht anbieten.
Tim?
Wir spielen schlecht und gewinnen 1-0.
Okay, das würden wir ja erstmal nehmen. Ne? Ich habe ja die letzten beiden Spiele
Gut getippt, vor allen Dingen.
bisschen daneben gelegen, muss ich sagen. Und ich habe jetzt mir gesagt,
Minimal.
Wenn die Tipps jetzt eigentlich immer falsch sind, dann mache ich jetzt wenigstens einen, wo, wenn er falsch ist, wir auch was von haben. Ich glaube, dass Dynamo Dresden hier 2-0 gewinnt. So, dann gucken wir mal, was jetzt passiert, ob das die bessere
Aber was soll
Strategie ist.
96 denn davon haben?
Naja, meine Tipps sind falsch. Also wenn,
Ah, okay.
verstehst du, 5-0 gegen KSC klappt nicht.
Umgekehrte Psychologie.
Ja,
Ja.
genau, ich versuch's mal so. Ja, Johannes?
Ja, wenn sie dann 1-0 gewinnen, lag es da auch falsch, aber wir haben auch nichts davon, ne?
Ja, wir haben 3 Punkte. Also dann liege ich aber lieber falsch. Weil, ach so,
Nein,
wenn
ist
Dresden,
nur
oh
zwei ein
Gott,
Tipp.
ja, das stimmt. Ich bleibe trotzdem erstmal bei dem 2
Gott
zu
sei
0
Dank.
für Dynamo. Und bis jetzt war meine Tendenz ja auch schon immer falsch. Und darauf baue ich. Also das richtige Endergebnis, den Anspruch habe ich gar nicht. Und da die Tendenz jetzt immer so weit daneben war, hoffe ich, dass es diesmal auch so sein wird. Wir werden es sehen. Am Mittwoch ist es soweit. 18:30 ist Anstoß im Niedersachsenstadion. Und dann sind wir mal gespannt, ob Dynamo Dresden vielleicht auch ein bisschen die Puste hinten raus ausgeht, wenn sie dann doch nach langer Pause und wenig Training innerhalb von wenigen Tagen wieder auf dem Platz stehen müssen und 90 Minuten gehen müssen. Das soll es gewesen sein zu diesem Spiel, aber nicht von der Sendung. Wir melden uns gleich nach einer kurzen Pause zurück und wagen nochmal so einen Blick auch über den Tellerrand hinaus und besprechen nochmal so ein, zwei Dinge rund um Hannover 96 und den Fußball. Schön, dass ihr noch da seid, liebe HörerInnen. Wir haben besprochen das Spiel in Sandhausen. Wir haben auch besprochen das Spiel, das vor der Brust liegt, nämlich das Heimspiel gegen Dynamo Dresden. Eine Sache haben wir noch nicht besprochen, nämlich so das Große und Ganze im Fußball. Das haben wir zwar schon immer wieder getan, aber es gab gestern gesendete Aussagen von Martin Kind, die nochmal so eine kleine Büchse geöffnet haben, die in Hannover eigentlich schon geschlossen war. Und zwar ließ er sich dort von Sky auch zum Thema, was hat Corona vielleicht auch für Auswirkungen hinterher auf die wirtschaftliche Situation von Fußballclubs, ließ er sich zu der Aussage hinreißen, dass er sich ganz stark dafür einsetzen möchte, dass die 50+1-Regel zumindest stark modifiziert wird, wenn nicht sogar abgeschafft wird. Also im Prinzip nichts Neues. Martin Kind war ja schon immer bekannt dafür, dass er kein großer Verfechter von 50+1 ist, sondern natürlich möchte, dass es gleiche wirtschaftliche Bedingungen gibt unter den ganzen Profiteams. Deswegen die Ausnahmegenehmigungen für Wolfsburg, für Leverkusen, für Hoffenheim kritisch beäugt hat und dann eben Chancengleichheit herstellen wollte über den Weg, entweder hier eine eigene Ausnahmegenehmigung zu bekommen. Ja, das ging schief. Oder aber 50+1 komplett abzuschaffen. Also insofern nichts Neues. Neu ist es aber trotzdem, denn wir haben in Hannover hier einen Vertrag, den er geschlossen hat oder die Kapitalseite geschlossen hat mit dem Verein. Und da ist 50+1 drin verankert. Jetzt wurde mein Kind die ganzen Wochen schon gefragt und immer wieder auf 50+1 angesprochen. Er hat immer gesagt, ja, nee, Hannover hat eine Lösung, will ich mich nicht zu äußern. Jetzt, es muss irgendwas passiert sein, denn plötzlich sagt er, modifizieren oder abschaffen. Tim, was ist passiert und warum fängt Martin Kind an, dann doch wieder diese Büchse zu öffnen, die bei uns doch an sich geschlossen und gut verschlossen war?
Ich habe keine Ahnung, es macht eigentlich keinen Sinn. Aber er wird schon wissen, was er tut. Also insofern, ist schwierig. Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele Vereinsfunktionäre bundesweit, die da auch in die gleiche Kerbe schlagen würden. Ich habe jetzt auch gestern nochmal verfolgt, dass es bei Von Torra bei Sky irgendwie auch eine Telefonkonferenz in der Sendung gegeben hat mit Alfred Draxler. Also die Kampagne beginnt, ja. Also ich glaube schon, dass Bild-Zeitung und Sky und so, dass die sich schon dann da sehr einig sind. Und dass dann eine Kampagne gestartet werden kann oder gestartet wird, die genau da auch die Öffentlichkeit in eine Richtung mobilisieren soll, dass Vereine sich gewissermaßen einem konstruierten Druck beugen müssen. Es ist die Frage, ob 50+1 wirklich Corona zum Opfer fallen muss. Ich denke, das ist ein schwaches Zeichen oder das ist schon ein Zeichen, dass wir dann sehr, sehr schwache Vereinsgremien haben, wenn das der Fall ist. Dann haben wir, glaube ich, eher ein Problem in den Vereinen als jetzt das Problem per se, 50+1 uns damit auseinanderzusetzen. Ist schwierig, also ich habe da auf jeden Fall meine Zweifel, dass dieses Thema alsbald aus den Medien verschwindet.
Diese Zweifel habe ich nämlich auch. Und Johannes, auch du warst einer von den Mitgliedern, oder du bist eins dieser Mitglieder, das gekämpft hat für den Umsturz das Umsturz ist hart, aber für neue Verhältnisse bei Hannover 96 im Verein. Auch du warst mit auf der Jahreshauptversammlung in 2019. Auch du hast unsere Aufsichtsratsmitglieder, die mit der Kampagne Vorwärts nach Weit angetreten sind, unterstützt und sie somit auch in den Aufsichtsrat gewählt und den neuen Vorstand mit ermöglicht. Was macht das mit dir, wenn du das jetzt hörst, was Martin Kind da sagt? Wie gesagt, zwar nichts Neues, aber an sich war hier Frieden, an sich war hier Ruhe und bringt er damit jetzt nicht wieder Unruhe rein und sorgt dafür für Fronten, die eines meines Erachtens eigentlich aufgelöst waren.
Ja, ich habe das Interview bei Sky auch gesehen und noch sagte Martin Kind erst, wir befinden uns jetzt in einer derzeit ruhigen Situation und keine paar Sätze später hat er dieses Fass wieder geöffnet aus meiner Sicht. Das Thema, denke ich, ist jetzt erstmal wieder präsent mit der Angst der Fans, die sich da vielleicht nicht so gut mit auseinandersetzen, wird sofort gespielt, dass eben halt die Gefahr besteht, wenn 50 plus 1 irgendwann nicht fällt. Tim, du hast es gesagt bei Schalke, ich habe es auch bei Twitter gesehen, dass gleich sozusagen immer wieder damit gespielt wird, ja, anders ist der Fußball nicht überlebensfähig. So ein paar kleine Pflänzchen gab es ja, dass versucht worden ist zu sagen, okay, vielleicht sollten wir das System, also den Fußball oder das Fußballbusiness ändern. Ich denke aber jetzt, sobald einer oder zwei Schalke und Hannover das Thema wieder aufmachen, wird es in einer breiten Masse diskutiert werden. Und ja, bei Martin Kind, man hat sich sofort wieder an vor einem Jahr erinnert. Es ist die gleiche Wortwahl. Das Fass ist auf. Das Thema wird wieder diskutiert. So schnell, denke ich, werden wir das jetzt nicht loswerden.
Genau, das befürchte ich auch. Clemens, wie ist denn das bei euch in Dresden? Wie ist da
wie reagiert der K-Block?
Die Stimmung in Bezug auf 50 plus 1 und ist die Diskussion vielleicht bei euch auch schon angekommen? Also sie ist ja schon auch immer mal wieder in den Medien präsent gewesen, so auch in der Corona-Pause. Gerade Schalke wurde als Beispiel angeführt, aber auch der KSC wurde als Beispiel angeführt, dass eben Clubs so aus sich heraus nicht überlebensfähig sind. Das können wir gleich noch diskutieren, aber erstmal, wie ist die Situation bei euch in Dresden? Wie steht Dynamo Dresden erstmal als Profiteam dazu und wie steht die Fanbasis in Dresden zu der Thematik 50 plus 1?
Also wir sind glücklicherweise da die letzten Jahre immer auch noch sehr stabil in dem Thema gewesen. Auch unsere Fanszene ist ja gerade auch in dem Bereich auch sehr, sehr meinungsstark und legt sich da auch zur Not gerne auch mal mit den Verbänden an. Ich glaube auch, dass Investoren es unter den aktuellen Voraussetzungen bei uns in Dresden auch schwer hätten. Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, so ein bisschen auch scherzhaft über dieses eine Gerücht da gesprochen mit dem einen Scheich, der jetzt da Newcastle gekauft hat und auch nach anderen Alternativen in Europa sucht. Ich habe mir dann nochmal im Nachgang so überlegt, ich glaube, der würde es noch nicht mal vom Flughafen ins Hotel hier schaffen in Dresden, weil das würde irgendeiner rausfinden und würde das Auto abfangen. Also das würde in Dresden nicht funktionieren. Und es gab ja auch schon mal in der Vergangenheit den ein oder anderen Versuch, also ich kann mich erinnern, 2010, also es war so um die, da war gerade 20 Jahre Wiedervereinigung und da hatte sich Rainer Kallmund, war unserem Verein beigetreten. Es war ein riesen Medienbohai hier in Dresden. Rainer Kallmund tritt Dynamo Dresden bei, war dann auch als Berater tätig. Wir hatten damals mit Volker Oppitz einen sehr jungen Geschäftsführer. Damals sah es ja in der Geschäftsstelle alles noch ein bisschen anders aus als jetzt, hatten wir noch Schulden und da ging es darum, ob der Verein überhaupt morgen noch existiert und Volker Oppitz musste damals als ganz junger Geschäftsführer einspringen und Rainer Kallmund ist ihm dann so ein bisschen beratend zur Seite gestanden und so wurde es zumindest nach außen verkauft, aber es war mehr oder weniger schon der Versuch auch von sehr gut vernetzten, auch Unternehmern hier im Raum Dresden, die Rainer Kallmund im Prinzip dazu bewegt haben, so ein bisschen so eine Kampagne auch ins Rollen zu bringen. Und er hat auch immer wieder bei Veranstaltungen davon gesprochen, dass Dresden auch umdenken muss, wenn sie auf lange Sicht Erfolg haben möchten. Also eben die bekannte Leier, die man auch im Zuge der Kampagnen bei Stuttgart, beim HSV und jetzt auch langsam bei Schalke immer wieder hört. Und also aktuell, das Thema hatte sich dann relativ schnell dann auch erledigt, ist dann auch vor, ich glaube 2014 ist er dann auch wieder aus dem Verein ausgetreten und auf einer der letzten Mitgliederversammlungen wurde dann auch nochmal diese Mehrheit nochmal raufgestuft, die es braucht, um überhaupt so eine Ausgliederung zu beschließen. Es war vorher irgendwie eine Zweidrittelmehrheit und man hat es jetzt nochmal auf, weiß nicht, 85% oder so hochgenommen, die überhaupt erstmal in der Mitgliederversammlung erreicht werden muss, um da eine Ausgliederung zu beschließen. Und auch die Verantwortlichen sind da auch, was das Thema angeht, noch sehr stabil. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, wenn das Thema jetzt immer weiter hochkocht, ne, Schalke jetzt vielleicht noch kippt und bei euch die Diskussion jetzt auch wieder mehr hochkommt, dass irgendwann der Druck einfach zu groß wird. Und weil viele andere Vereine diesen Weg gehen und dass dann auch in Dresden die Stimmen wieder lauter werden. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung, dass dann irgendwann, ja, wir wahrscheinlich aus Zwang einfach, oder dass man sich im Verein dann die Frage stellt, wollen wir so weitermachen wie bisher in der EV-Struktur und spielen dann eben nur dritte oder vierte Liga, oder wollen wir wirklich mal wieder dahin kommen, wo der Verein schon mal war, zumindest wieder in der Bundesliga zu spielen. Und dann müssen wir ausgliedern, und das habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass dann auch die Diskussion bei uns immer stärker wird.
Ja, jetzt letzte Frage aufgrund der Zeit an die gesamte Runde. Was ich bei der ganzen Diskussion immer nicht so verstehe, ist, die Vereine sind also anscheinend momentan nicht selbst in der Lage, sich genug Finanzreserven, obwohl enorme Summen umgesetzt werden, genug Finanzreserven zu hinterlegen oder genug Finanzreserven aufzubauen, um einer solchen Krise dann auch standhalten zu können oder ohne in Schieflage zu geraten. Was ich mich frage ist, was würde es ändern, wenn ein Investor das gesamte Konstrukt übernehmen würde? Würde der einfach so Geld geben in so einer Situation? Ist das ein Naturgesetz? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also warum sollte jemand, also auch wenn ich jetzt Ölscheich wäre und ich hätte mir Dynamo Dresden, sage ich mal, gekauft und ich würde sagen, das ist jetzt meins. Und plötzlich gibt es keine Einnahmen mehr. Warum sollte ich dann nochmal Geld geben? Tim, glaubst du, Investoren sind dann automatisch Retter und investieren auch in solchen Situationen? Oder machen sie nicht vielleicht genau das Gegenteil?
Ich muss sagen, ich unterscheide so ein bisschen bei den Investoren. Also auf der einen Seite gibt es ja die aus Fernost kommen, wo es ja offensichtlich unerschöpfbare Geldquellen gibt, also, und die das ja Ganze irgendwo als Prestigeobjekt benutzen und behandeln. Dann gibt es dann in Europa Unternehmer, die sind nicht ohne Grund Unternehmer, also die haben natürlich auch ein unternehmerisches Interesse daran, vielleicht nicht Geld zu verdienen, vielleicht doch auch daraus Rendite zu bekommen. Und da gibt es halt eben Menschen wie Martin Kind, das ja, muss ich ja sagen, eher das mir liebere Beispiel ist, der eben ein unternehmerisches Interesse daran hat, die auch in einer unternehmerischen Verantwortung stehen. Dass dort eben schwarze Zahlen geschrieben werden, dass die Clubs erfolgreich sind. Aber ganz losgelöst davon finde ich das einfach einen kranken und perversen Gedanken, der Meinung sein zu können und sein zu wollen, man müsse jetzt die Mehrheit eines Vereins besitzen. Also aus welchem Grund ist man denn ein Verein mit Mitgliedern, wenn man dann am Ende doch nur alleine das alles entscheidet? Also das macht ja per se schon mal keinen Sinn, dann ist das Konzept des Vereins halt einfach kacke. Und noch einmal ganz kurz der Hinweis, also SC Freiburg ist jetzt Siebter in der ersten Fußball-Bundesliga und ist noch ein eingetragener e.V., also ein eingetragener Verein, so. Ist dann irgendwie schwierig. Also ich sehe die Notwendigkeit nicht und ich sehe auch absolut nicht ein, irgendwelchen perfiden wachstumsideologischen Gründen oder irgendwelchen Energien zu folgen, nur um irgendwie wachsen zu müssen. Also wachsen wir ja für wen denn und warum überhaupt? Also können wir nicht vielleicht erstmal eine humane Lösung dafür finden und erstmal unsere eigenen Probleme hier in Deutschland lösen, bevor wir jetzt dann doch aufschließen wollen zu den ganz großen Clubs in Europa? Und muss das die Fußball-Bundesliga überhaupt?
Ja, berechtigte Frage. Zu der Sache mit dem Verein, warum muss man die Mehrheit am Verein denn halten und ist es dann nicht das gesamte Gebilde Verein gescheitert? Aber das wollen die ja. Also das ist ja, Martin Kind sagte das ja gestern auch noch, bevor es um 50+1 ging. Es muss endlich behandelt werden wie Wirtschaftsunternehmen und das heißt natürlich ganz klar, die Vereinsstruktur soll weg. und soll die Profiklubs losgelöst sein als große Unternehmen und so geführt werden, ohne dass Mitglieder in irgendeiner Art und Weise noch Zugriff darauf hätten. Das heißt also, aus Investorensicht, Verein ist überholt, aus Investorensicht, das muss abgeschafft werden, dass natürlich Mitglieder dann dem zustimmen, das wäre verrückt, weil dann schafft man sich selbst ab, aber das haben wir hier auch schon erlebt. Also das ist alles nicht unmöglich. Johannes, aber die Frage nochmal, Investoren, du bist Investor, dir gehört etwas. Und plötzlich hast du keine Einnahmen mehr. Und das Gebilde droht, Konkurs zu gehen. Gibst du dann noch freiwillig Geld? Wofür? Wenn es nur ein Invest ist.
Ich glaube, es gibt ein paar Mannschaften mit besonderer Strahlkraft, wie Manchester, Madrid, von mir aus Bayern München, Paris Saint-Germain. Die überstehen so eine Krise auch ohne diese Einnahmen, weil der Investor vielleicht sagt, hey, ich weiß, wenn die Krise vorbei ist, habe ich die gleiche Strahlkraft wieder. Ich weiß, ich habe die Fans auf der ganzen Welt. Was ein Trugschluss ist, dass Vereine wie Dresden und vor allem aber auch Hannover glauben könnten, durch einen Investor können sie längerfristig irgendwo da einen der Big Player irgendwo ja, gefährden oder aus der großen Riege rausstoßen. Und dementsprechend für die kleinen Vereine würde ein Investor aus meiner Sicht eher dann den Stecker ziehen, weil ja klar ist, das ganze Konstrukt fällt zusammen bei anderen großen Mannschaften, aber die werden auch wie Bayern München dann ohne den Mehrheitsinvestor weiterhin mit da oben mitspielen. Und insofern, ich glaube, der Kuchen im internationalen Fußball ist so verteilt, dass selbst die Investoren bei den kleineren Vereinen, und wir sehen in Deutschland wie 1860 München, KfC Uerdingen, die kommen ja auch nicht vom Fleck. Also nur weil da jemand mit viel Geld hintersteckt, ja, auf lange Sicht werden sie da ja, an ihrem Status quo auch nicht positiv was ändern können.
Ja, denke ich auch. Dann haben wir, denke ich, auch das ganz gut kurz und knapp besprochen. Bleibt mir als Erster erstmal nur Danke zu sagen. Lieber Clemens, jetzt warst du so oft in diesem Jahr oder in dieser Saison bei uns. Natürlich wünsche ich euch den Klassenerhalt, damit wir an diesem Punkt anknüpfen können, wenn denn die neue Saison irgendwann startet. Bist du jetzt schon herzlich eingeladen, wenn Dynamo Dresden unser nächster Gegner ist, dann auch mit uns wieder darüber zu sprechen. Deswegen Klassenerhalt, ja. Auch wenn ich es getippt habe, aber 3 Punkte wünsche ich euch nicht am Mittwoch. Da, sei mir nicht böse. Aber schön, dass du da warst. Vielen lieben Dank, dass du erneut unserer Einladung gefolgt bist.
Ja, auch vielen Dank für die Einladung. Noch ganz, ich glaube erst, dass das Spiel stattfindet, wenn es dann am Mittwoch tatsächlich auch angepfiffen wird. Jetzt ist es so oft verschoben worden. Daher will ich da mal noch nichts prognostizieren, aber auch vielen Dank für die Einladung und ja, euch dann auch noch eine gute, bis auf Mittwoch noch eine gute Restrunde.
Ich hab heute damit gerechnet, dass es stattfindet, weil wenn ihr gegen Stuttgart antretet, dann macht ihr es auch in Hannover. Das war so mein letzter Punkt, wo ich denke, okay, wenn das Spiel stattfindet, dann klappt es diesmal auch mit Dynamo. Ja. Und Johannes, natürlich auch dir herzlichen Dank für deinen Premierenbesuch hier bei uns. Lang hast du dir Zeit gelassen, hätte ich fast gesagt. Ein Jahr hat es gedauert, bis du mal bei uns zu Gast gewesen bist. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich weiß, es war zeitlich bei dir auch knapp. Du hast noch schöne Dinge vor dir in der kommenden Woche. Deswegen wollen wir dich da auch nicht zu lange hier fesseln. Und vielen Dank für deinen Besuch. Und ja, gerne, gerne wieder, Johannes.
Ja, vielen herzlichen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich gehe dann mal meine Tasche packen für die nächste Woche. Ne?
Sehr gerne, da möchten wir dich auch nicht lange mit aufhalten. Es obliegt mir als derjenige, der die Sendung beschließt, nochmal darauf hinzuweisen, dass die neue Folge Vorwärts und Wahrheit online ist. Ihr könnt sie bewerten bei iTunes, bei Facebook könnt ihr uns schreiben. Sehr gerne eine positive Rezension, aber auch gerne natürlich, wenn euch was nicht gefallen hat. Clemens, Johannes, vielen lieben Dank für euren Besuch. Hat Tobi euch ja schon jeweils einzeln einmal dafür gedankt, dass ihr heute dabei wart. Tobi, auch dir ganz herzlichen Dank. Liebe Hörer, das war Folge 58, Vorwärts noch weit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche allen einen guten Start Start gibt es erst am Dienstag. Ein frohes Pfingstfest. Macht's euch nett heute Abend noch und morgen und dann würde ich sagen, starten wir am Dienstag in die neue Woche gesund und munter und am Mittwoch dann mit 3 Punkten gegen Dynamo Dresden. Und insofern wünsche ich viel Spaß beim Zuhören bei der neuen Ausgabe Vorwärts noch weit. Bis dann, ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.